Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Oktober 2025. Dies ist eine Daisy-CD, bestehend aus 2 Ebenen. Inhalt: Hörbrief Kontakte vom Oktober 2025. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 241. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Oktober 2025. Ich bin die Veronika und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu diesem Hörbrief. Auf diesem Hörbrief findet ihr wieder viele Informationen und Berichte über stattgefundene Veranstaltungen. Aber heute denke ich auch schon an den nächsten Hörbrief im Dezember. Bevor wir beginnen, möchte ich euch wieder alle ganz herzlich dazu einladen, den Hörbrief vom Dezember mitzugestalten. Der Dezember-Hörbrief wird ja immer adventlich und weihnachtlich gestaltet, so dass wir gemeinsam in eine adventlich-weihnachtliche Stimmung kommen. Auch heuer haben wir uns wieder ein Thema überlegt. Das Thema lautet Frieden. Frieden, das ist wohl etwas, was wir uns im Anbetracht des Weltgeschehens alle wünschen. Können wir ihn uns aber auch vorstellen? Was ist Frieden? Wie fühlt sich Frieden an? Wo findet Frieden in meinem Leben Raum? Und was kann man selbst zum Frieden beitragen? Ich möchte euch heute auf die Suche schicken. Auf die Suche nach Friedenszeichen in eurem Leben, in eurem Alltag, in euch selbst, im Kontakt mit anderen Menschen. Erzählt uns von großen und kleinen Ereignissen in eurem Leben, in denen ihr den Frieden erlebt oder gespürt habt. Von Beobachtungen, von eigenen Erlebnissen, von Gedanken oder Geschichten, die vom Frieden erzählen. Schickt bitte eure Beiträge innerhalb 23. November an meine E-Mail-Adresse veronika.jors@blindenzentrum.bz.it. Veronika schreibt man mit K und Jors mit J-O-A-S, S wie Susi. Ihr könnt mir eure Beiträge im MP3-Format schicken oder wer meine private Handynummer sowieso schon hat, kann mir auch einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken. Es ist uns bewusst, dass man innerhalb 23. November vielleicht noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung ist, dass es eher ein bisschen früh ist, aber wir müssen den Hörbrief Anfang Dezember verschicken, damit er euch auch noch vor Weihnachten erreicht. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf eure Beiträge. Nun aber zum Inhalt dieses Hörbriefes. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben hört ihr Neuigkeiten aus dem Blindenapostolat. In der Rubrik Vom Blindensport hört ihr einen Beitrag über den 2-tägigen Tandemausflug, der im August stattgefunden hat. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum geht es blind zu den Sternen. Gerhard hat hier im Blindenzentrum Urlaub gemacht und erzählt über seine Leidenschaft, die Astronomie, und inwiefern Astronomie eine inklusive Wissenschaft ist. In der Rubrik Kinderzeit hört ihr einen Beitrag über das Wochenende für blinde und sehbehinderte Kinder mit Juan Ruiz, der hier im Blindenzentrum Fördereinheiten für blinde und sehbehinderte Kinder gemacht hat, und zwar am Wochenende vom 3. und 4. Oktober. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr eine Reportage aus der Dorfzeitung Föran zum Thema Mit anderen Sinnen, ein Interview mit Theresia Durecker-Krüss. Und der letzte Beitrag, den findet ihr in der Rubrik Vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Dort hört ihr einen Bericht über die diesjährige Wanderwoche in Truden. Wir hoffen nun, dass für jeden von euch etwas dabei ist und wünschen gutes Abhören.
Terminkalender.
Oktober 2025. Vom 16. bis 19. Oktober, Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum, ARGE in Freising. Vom 18. bis 25. Oktober, Projektwoche, zweite Herbstfreizeitwoche für Jung und Alt von nah und fern im Blindenzentrum. 24. Oktober, Einkehrtag der karmelianischen Familie im Blindenzentrum. 24. Oktober, Kegelmeisterschaft im Blindenzentrum. November 2025. 8. November, 50. Internationales VSS-Raiffeisen-Torball-Turnier in Bozen. 8. November, Tagung des katholischen Forums in der Cusanus-Akademie in Brixen. 15. November, Dörkelen der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol. Vom 15. bis 22. November, Psychologische Themenwoche mit Veronika Joas und Stefan Rehmann im Blindenzentrum. Vom 22. bis 25. November, 32. Internationale Schachmeisterschaft im Blindenzentrum. Vom 28. November bis 30. November, Herbstwochenende im Blindenzentrum. Dezember 2025. 14. Dezember, vorweihnachtliche Feier des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Blindenzentrum. Informationen zu Veranstaltungen und regelmäßigen Angeboten. Von Oktober bis Mai finden im Blindenzentrum jeden ersten Dienstag die Monatstreffen in deutscher Sprache um 19 Uhr statt und jeden dritten Dienstag um 15 Uhr die Monatstreffen in italienischer Sprache. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Im Blindenzentrum werden laufend Keramikkurse für alle Interessierten angeboten. Immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr finden Turnstunden mit Alberto Dallo Specchio im Blindenzentrum statt. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Südtirol veranstaltet die BSSG Yogakurse am Donnerstag von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr. Und von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr im Blindenzentrum. Torballtrainings finden während des Schuljahres donnerstags zwischen 19 und 21 Uhr in der Turnhalle der Carducci-Schule in Bozen statt. Informationen oder Anmeldungen erfolgen entweder über die Rezeption des Blindenzentrums, über das Blindenapostolat Südtirol oder direkt bei der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe. Initiativen des Blindenverbandes werden auf der entsprechenden Internetseite veröffentlicht. Noch ein Hinweis zu den Veranstaltungen. Der Veranstaltungskalender wird laufend auf der Webseite des Blindenzentrums und des Blindenapostolates aktualisiert. Termine können sich ändern und es kommen neue Veranstaltungen hinzu.
Aus dem Apostolatsleben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wende mich heute sozusagen in eigener Sache an euch. Und zwar werde ich mich vom Kontaktemikrofon verabschieden. Ich werde mit Mitte Oktober nicht mehr für das Blindenapostolat Südtirol arbeiten, da ich entschieden habe, meinen Studienabschluss in Angriff zu nehmen. Ich bedanke mich bei jedem und jeder Einzelnen, die ihr mir auf diesem Weg begegnet seid. die ihr mich unterstützt habt, ermutigt habt, inspiriert habt. Es war eine sehr prägende Zeit für mich, eine sehr schöne gemeinsame Zeit mit euch, mit vielen gemeinsamen Momenten. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich freue mich auch, viele von euch in den nächsten Monaten bei Veranstaltungen im Blindenzentrum und darüber hinaus zu treffen. In diesem Sinn wünsche ich euch allen eine sehr gute Zeit. Alles Liebe für euch, viel Gesundheit und viele schöne Begegnungen und Momente. Eure Magdalena.
Blindensport.
Ja, hallo, ich bin die Gabi. Wir sind unterwegs beim 2-Tages-Tandem-Ausflug. Wir sind gestern am Samstag von Pergine, östlich von Trient, der Val Sugana entlang gefahren bis nach Bassano del Grappa. Das sind 75 bis 80 Kilometer. Die Val Sugana ist am Anfang ziemlich breit und verläuft von Westen nach Osten. Und es ist eher so. Schien eben dahin gegangen, ein breites Tal, nachher beim Caldonazzo-See vorbei, Felder, Erdbeerplantagen, noch wieder ein Dörfel, das Stadtl Borgo, das ganz schön ist. Und dann drehend das Tal in Richtung Süden und es ist eher ein engeres Tal, fast eine Schlucht. In Bassano sind wir nachher noch in die Stadt reingefahren, haben uns das Stadtl ein bisschen umgeschaut, etwas getrunken und dann haben wir da in der Pension Abend gegessen und übernachtet. Heute machen wir den Weg wieder zurück. Wir sind alle dabei, ins Herz zu richten, die Radeln auszutieren und zwar ein paar Stimmen einfangen, dass es ein bisschen einen Eindruck kriegt. Also da ist jetzt die Greta, eine sehbehinderte oder blinde Teilnehmerin. Erzähl uns ein bisschen vom Tandem-Ausflug und wie dir das Tandem-Fahren gefällt.
Also ich bin die Greta und das Tandem-Fahren gefällt mir ganz gut. Ich bin heute das zweite Mal dabei bei dem Wochenende. Und ja, mir gefällt es ganz gut. Und jetzt heute fahren wir wieder zurück, von da, wo wir hergekommen sind. Wir sind jetzt Bergine nach Bassano gefahren und heute fahren wir von Bassano nach Bergine. Gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und alles Gute und vielen Dank.
Also die Marta ist schon ganz eine fleißige Tandemfahrerin.
Ich wäre gern fleißig, aber heuer bin ich nicht so fleißig gewesen und ihr merkt, das hat mir ein bisschen gefällt. Aber der Ausflug ist wunderschön, wunderschöner Weg, so hügelig und links und rechts grün und dann wieder Berge näher, Berge weiter weg. Also es ist ein super Ausflug, könnte ich jedem empfehlen.
Und seit wann fährst du mit dem Tandem?
Mit dem Tandem fahre ich seit 11 Jahren, glaube ich. Und die Ausflüge habe ich jetzt das fünfte Mal mitgemacht. Mhm. Voriges Jahr war ich leider krank, aber heuer bin ich nochmal mitgefahren. Mhm. Super war's. Früher bin ich schon, wenn ich noch gesehen habe, bin ich schon anders Radl gefahren. Aber so ein Ausflug wie der jetzt hätte mir früher genauso wunderbar gefallen.
Also da haben wir die Christine. Sie ist eine Begleiterin und lassen wir uns erzählen, ihre Eindrücke da vom Ausflug.
Hallo, grüß dich. Wir sind jetzt in der Val Sugana und es ist ganz schön gewesen, die Fahrt gestern. Wir haben ein bisschen Regen gehabt, eine halbe Stunde, aber es war gar nicht kalt und richtig fein. Im Hotel haben wir auch ganz gemütlich, das ist ein umweltbewusst und ziemlich auch eine tolle Erfahrung, das einmal zu erleben. Und heute geht es wieder auf einen anderen Weg zurück. Bin schon ganz gespannt, was auf uns wartet.
Mhm. Und du bist eine Pilotin?
Ich begleite in Franz. Und ich bin froh, dass ich kann meinen Mann begleiten, weil wir sind schon ganz ein eingespieltes Team. Und Seil ist allen fein. Und ja, ich finde es total toll, Tannen zu fahren. Mir gefällt das narrisch gut.
Also da haben wir den Franz Gatscher, Präsident von der Sportgruppe. Was erzählst du uns?
Ja, also Tandem ist eine super Sache für Sehbehinderte und Blinde, weil einfach man ist gezwungen, irgendwo auch mit Sehenden in Kontakt zu kommen, weil man eben als Pilot all man Sehenden braucht. Und wenn man so in der Gruppe unterwegs ist, wie wir demal mit 9 Tandems und einem Begleitfahrzeug, ist einfach super, weil es ist eine Gruppe, man trifft sich, man fährt zwar nicht alle 9 hintereinander, aber heil ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man, wenn man noch den Stopp macht, dass man sich trifft, dass man miteinander trinkt und isst. Und eben, wir haben einen super, super Tag gestern gehabt und jetzt hoffen wir, dass heimwärts auch wieder alles gut geht. Und ja, also für mich ist es eine Freude zu sehen, dass alle so Spaß haben.
Dankeschön. Wir sind jetzt ganz kurz vor dem Starten, aber die Katrin erzählt noch, sie ist die Koordinatorin von Tandem. Und jetzt erzähl uns, was für die Tandemfahren und der Ausflug bedeutet.
Also für mich Tandemfahren heißt einfach Freiheit. Ich bin einfach gut unterwegs mit meinem Begleiter und es ist ganz schön, wenn man irgendwo hinfahren kann, wo man auch halt alles mitkriegt, halt durch die Beschreibung, durch die Düfte, durch die gute Luft und ja, und die gute Stimmung auch. Und von den 2 Tagesausflügen muss ich sagen, die Stimmung ist ganz gut. Wir sind gut unterwegs. Es ist nicht ohne. Jetzt heute haben wir die härtigste Seite, halt den härtigsten Tag. Wir müssen wieder zurück und von 120 Höhenmeter, wo wir sind in Bassano, müssen wir bis nach Bergine und da sind wir schon bei den 500 Meter Meereshöhe. Mhm. Und ja, das ist ein bisschen eine Herausforderung. Aber das ist einfach fein, in der Gruppe miteinander zu fahren und ein bisschen ein Ratscher zwischendrin oder ein Stopp. Und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Aber ich bin einfach positiv.
Mhm. Und allgemein das Koordinieren von der Tandemaktivität, wie funktioniert das?
Also am Mittwoch fahren wir Alben und innerhalb Montag muss man sich bei mir melden. Das ist allem so gewesen, die Teilnehmer melden sich. Und danach suche ich die Piloten. Und das ist auch für Bassano so gewesen. Und ja, das geht über WhatsApp, aber meistens über Telefon. Ich rief die Leitung und halt unsere Piloten. Und wer frei hat, kommt gerne mit.
Findest du allem genug Piloten? Wo kommen die her?
Die Piloten, die meisten sind aus Bozen. Aber ihre Herkunft kommt von überall. Jetzt haben wir zum Beispiel den Martin, der ist von Cavalese. Der Armin ist aus Kaltern. Und der Sepp. Und der kommt jeden Mittwoch ganz fleißig zum Tannenfahren. Und der kommt aus Lana.
Wir sind dann am Nachmittag wieder angekommen in Bergine. Gesund und munter. Oder munter vielleicht nicht mehr so. Oder schon ein bisschen müde. Also es war noch schon anstrengend, weil, wie gesagt, es ist ja toll aufwärts gegangen. Jetzt zwar nicht ganz steil, aber halt immerhin haben wir einen Herrenpunkt erreichen müssen, als den, von dem wir gestartet sind. Somit ist unser 2-Tages-Ausflug für heuer gut abgeschlossen worden. Wir kennen jetzt noch ein paar Ausfahrten haben wir noch zu machen. Im September, bis vielleicht, wenn das Wetter passt. Und das ist fein. Zu ergänzen ist noch, dass unsere Piloten, einzelne sind Angehörige, aber es sind auch ganz viele ehrenamtliche Piloten, die mit uns unterwegs sind. Das ist eine ganz tolle Sache, dass das sind oft Radfreunde, die gern selber Radl fahren und einfach ein bisschen von ihrer Zeit ins widmen und mit ins mit dem Tandem unterwegs sein. Es ist eine ganz bunte Gruppe, italienischsprachige, deutschsprachige, ganz unterschiedlich. Es sind ein paar ganz sportliche, die nachher auch einen Ehrgeiz haben, mal zwischendurch einen kleinen Wettkampf miteinander auszutragen. Und es sind die was sagen, ich fahre gemütlich und eben auch ans Ziel kommen. Ich wünsche euch jetzt noch gute Zeit und grüße euch, die Gabi.
Zu Gast im Blindenzentrum.
Liebe Hörerinnen und Hörer,
Hier bei mir ist heute Gerhard. Er macht hier bei uns im Blindenzentrum Urlaub. Und er hat ein Buch geschrieben, über das wir heute gerne sprechen würden. Aber zunächst, Gerhard, möchte ich dich mal begrüßen. Hallo.
Ja, hallo.
Und vielleicht möchtest du dich auch den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, selber, wer du bist, woher du kommst, was du gerne tust, was dich fasziniert.
Ja, vielen Dank, Veronika, dass ich da heute das Interview mit dir machen darf. Das mache ich sehr gerne. Vor allem, dass es dann auch mal hier außer Deutschland ein bisschen bekannt wird, was ich so mache. Also wie gesagt, ich bin der Gerhard, ich bin 56 Jahre alt, lebe in Karlsruhe und arbeite dort an der Uni, habe Informatik studiert und ich arbeite an einem Zentrum, was blinde und sehbehinderte Menschen an den Karlsruher Hochschulen im Studium unterstützt. Ja, meine Hobbys sind so, ich mache gerne Musik, also ich singe gerne, spiele auch Gitarre, Mundharmonika, manchmal Querflöte, mache auch gerne im Chor oder singe mal so im Liedermacherbereich, bin ich ein bisschen unterwegs. Ja, und dann lese gerne und viel, höre ganz viele Podcasts auch, so viele, dass ich es gar nicht mehr alles hören kann. Und ja, mein Haupthobby ist, und da geht es ja nachher dann auch drum, mein Haupthobby ist die Astronomie.
Die Astronomie, wie bist du zur Astronomie gekommen?
An sich, glaube ich, bin ich dazu gekommen wie jeder, der dazu kommt. Meistens fängt das ja schon in der Kindheit an. Bei uns war es dann Star Wars, Enterprise, Raumpatrouille, diese ganzen Fernsehsendungen, aber auch zu Dokumentationen, wissenschaftliche Dokumentationen über Tiere und so, aber dann vor allem eben auch über technische Dinge, vor allem Weltraum. Das hat mich schon immer fasziniert. Und da habe ich dann das immer wieder verfolgt und ja, es hat mich einfach nicht losgelassen.
Was hat dich denn da nicht losgelassen?
Also zunächst mal das Interesse eben daran hat mich nicht losgelassen und weil es eben immer wieder neue Dinge gab und dann sind ja damals auch Anfang der 80er die Space Shuttles gestartet und das war natürlich faszinierend. Da hat jeder geglaubt, ja gut, jetzt ist es dann soweit mit dem Weltraumtaxi. Kam dann nicht dazu, aber trotzdem, die Technologie hat mich interessiert und die auch so Satelliten und Teleskope. Ja, und dann habe ich mehr und mehr gemerkt, ja, wie schön die Astronomie auch für Blinde ist, weil natürlich kann man die Sterne nicht sehen als Blinder, aber das ist eigentlich, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, das Geringste. Es gibt so viele andere Dinge, die interessant sind. Ja, und der Hauptpunkt war, ich hatte eine Lehrerin in den 80er Jahren, die hat mich mitgenommen zu Vorträgen. Und da habe ich unter anderem einen Professor kennengelernt, einen Sonnenforscher, und der hat einen Vortrag gehalten. Und danach durfte ich dann noch einen großen Meteorit abtasten und ein paar Weltrauminstrumente. Und ja, dann war es irgendwie um mich geschehen. Und der Hauptpunkt war dann aber, ich arbeite ehrenamtlich im Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst Baden mit und dort gibt es eine Freizeit, eine Jahresbeginnfreizeit, und da brach irgendwann mal die ganze Leitung weg und dann habe ich gemerkt, also wenn ich jetzt die Freizeit nicht übernehme, dann geht sie verloren und das kennt man ja, wenn sowas mal verloren ist, ist es ganz schwierig, das wieder aufzubauen. Ja, dann habe ich das übernommen einfach mal so. Und dann habe ich natürlich Themen gesucht. Also der Predigertyp so, kirchlich bin ich nicht, bin schon religiös und auch an Religion interessiert. Aber ich habe mich dann interessiert dafür, für Themen, die so zwischen der Philosophie, Religion und Wissenschaft angesiedelt waren. Das war ja früher sowieso, vor wenigen Jahrhunderten noch eins. Und da kommt man dann an der Astronomie eigentlich kaum vorbei. Es sind dann auch solche Themen gewesen, zum Beispiel die Sonne, der Stern, von dem wir leben. Oder auch mal so ein bisschen religiös orientiert, die Astronomie in der Bibel. Jetzt haben wir jetzt im November haben wir jetzt das Thema Luft, nachdem wir schon Feuer und Wasser hatten. Und ich bin froh, dass ich Leute habe, die so ein bisschen das Kirchliche übernehmen, sodass ich mich dann meistens ein bisschen auf die Phänomene und die Wissenschaft konzentrieren kann. Und ja, dann habe ich eben gemerkt, mehr, nach und nach immer mehr, wie inklusiv die Astronomie ist.
Inklusiv inwiefern?
Ja, inklusiv ist die Astronomie im Gegensatz zu anderen Dingen, wo man erst viel unternehmen muss, dass es inklusiv wird und dass es vielleicht nachher dann doch noch gar nicht so ganz inklusiv ist. Die Astronomie ist inklusiv aus sich heraus. Ich habe sie schon gesagt, okay, die Sterne anschauen kann ich nicht, aber das können Sehende auch nicht. Zum einen deswegen, weil sie sich selber die Nächte zu sehr aufhellen, sodass man in manchen Städten gar keine Sterne mehr sieht. Aber zum anderen auch deswegen, nur 4% dessen, was im Weltall ist, ist tatsächlich theoretisch sichtbar. Der Rest besteht aus dunkler Materie und dunkler Energie, 96% also unsichtbar und somit auch gleichberechtigt für Blinde. Das ist aber nicht alleine. Die Astronomie ist auch inklusiv, weil es so viele Zugänge zu ihr gibt. Der eine Zugang, der offensichtlichste, das ist eben die Sternbeobachtung. Aber die Zugänge, die jetzt dann auch für mich als Mensch mit Blindheit interessant sind, das sind dann die zum Beispiel Radioastronomie, also Polarlichter, Sonnenwind, Pulsare, verschmelzende schwarze Löcher. Und es gibt eine ganze Menge Radioastronomie und auch andere Phänomene, die zwar im Weltraum jetzt natürlich ganz leise sind oder gar keine Geräusche machen, denn im Vakuum hört man nichts, aber das Radioprogramm, ne, zum Beispiel jetzt auch Polarlichter, kann man hören, das sind ja geladene Teilchen so in der Luft und die machen im Magnetfeld, die machen Radioprogramm. Da stelle ich mir immer vor, dass der blinde indigene Inuit vor seinem Iglu sitzt auf einem Fell und so eine Art Kofferradio auf seinem Schoß hält und sich das anhört.
Ah, das klingt ja total spannend. Du hast dann ja auch ein Buch geschrieben über dieses Thema. Wie heißt denn das Buch und worum geht es darin?
Ja, das Buch, das ist inzwischen ist es schon ziemlich gut abgehangen, aber es ist immer noch aktuell. Das Buch heißt Blind zu den Sternen, mein Weg als Astronom. In diesem Buch habe ich genau das beschrieben, wie inklusiv die Astronomie ist. Es ist ein autobiografisches Buch, wo ich erkläre, wie ich dazu gekommen bin, wo ich erkläre, wie ich die Astronomie auch jetzt auf meinen Freizeiten und Workshops und vermittle. Denn ich mache das ja nicht nur für Blinde, sondern ich gehe auch an Schulen, vor allem auch an Brennpunktschulen oder andere Personengruppen, jung und alt, mit und ohne Einschränkung und habe da unterschiedlichstes Publikum. Ja, und dann setze ich da eben auch meine Radioastronomie, aber auch Modelle. Auch ich habe Planeten aus dem 3D-Drucker und solche Dinge setze ich da eben ein. Und genau darum geht es auch im Buch. Es geht auch darum, wie man die Astronomie in verschiedene andere Disziplinen einbinden kann. Zum Beispiel im Zusammenhang mit den Schulfächern. Also was weiß ich, beispielsweise kann man ja im Deutschunterricht zum Beispiel Galileo Galilei, da gibt es ja dieses Stück von Bertolt Brecht, kann man spielen. Oder das Wettrüsten kann man eigentlich nicht besser erklären zwischen den Russen und den Amerikanern, wie der Wettlauf zum Mond. Und so ist die Astronomie ganzheitlich und das ist ja doch wichtig, dass wir eben ganzheitlich denken und auch lernen, um eben auch Zusammenhänge zu verstehen, gerade auch im Hinblick auf ja, so komplexe Dinge wie den Klimawandel. Da ist es eben wichtig, dass man versteht, dass die Welt irgendwie eins ins andere greift und da ist die Astronomie eine große Chance und ja, um diese Dinge geht es in meinem Buch. Und das Buch, also mittlerweile ist es so, es gibt es, weil es so eine kleine Auflage war, in Schwarzschrift gibt es wohl nicht mehr auf Papier, außer bei mir. Dann gibt es das noch natürlich elektronisch, da geht es ja nie aus, da muss man sich nur runterladen. Dann kann man es als E-Book lesen bei Amazon oder wo auch immer, wo man sich das dann holt. Und es gibt es aufgelesen in den Hörbüchereien, in den deutschen Hörbüchereien für Blinde. Die Hörbücherei Marburg hat es aufgelesen zum Ausleihen.
Sehr spannend. Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt so, du hast gesagt, das ist viele verschiedene Richtungen, es hat mit vielen verschiedenen Themenbereichen zu tun, mit Politik auch irgendwo, aber auch eben, es greift in den Schulunterricht hinein und so. Wie sammelst du selber diese ganzen Informationen?
Das ist auch ein Zweig, also das ist auch ein ja, was ich in meinem Buch auch entrolle. Begonnen hat es ja sehr bescheiden, muss ich sagen, natürlich mal im Fernsehen, ein paar Dokumentationen oder so. Ja, dann bin ich natürlich in die Punktschriftbücher reingegangen und habe geschaut, was gibt es da überhaupt an Büchern in Punktschrift. Und das war und ist bis heute meiner Meinung nach viel zu wenig. Ein bisschen besser sah es bei den Hörbüchereien aus. Da konnte man dann schon mal das ein oder andere Buch oder auch den ein oder anderen Science-Fiction ausleihen, sich anhören. Aber ja, viel mehr gab es da eben dann erstmal nicht. Dann habe ich Sendungen entdeckt, zum Beispiel, der lebt leider nicht mehr, der heißt Joachim Ernst Behrendt, der wurde auch der Jazzpapst genannt und der hat so Sendungen darüber gemacht, Das Ohr ist der Weg oder Nada Brahma, und da geht es genauso um dieses Motto, was schwingt, klingt, und der hat mich zum Beispiel auf die Fährte gebracht, dass es ja ganz viel gibt, dass man ganz viele Dinge verklanglichen kann, die eigentlich erstmal so nicht klingen. Und das ist eine ganz verblüffende Tatsache, nämlich zum Beispiel das neue Webb Space Teleskop, jeder hat es schon mal gehört, das macht ja Aufnahmen im infraroten Bereich. Infrarot ist ein Lichtbereich, den wir nicht mehr mit den Augen sehen können. Es ist eher nur noch als Wärme wahrnehmbar. Und trotzdem sehen wir im Fernsehen bunte Bilder von dem Teleskop. Und warum sehen wir die bunt? Weil die künstlich eingefärbt werden für Sehende. Und wenn ich etwas künstlich, also Daten, künstlich einfärben muss, um sie zu visualisieren, dann kann ich sie auch künstlich verklanglichen. Das ist fast dasselbe.
Boah, das ist spannend.
Und ich habe auf der Internationalen Astronomischen Union habe ich einen Vortrag halten dürfen, vor der Pandemie noch. Die hatten in Wien ihre Jahrestagung und dort hatten sie einen Inklusionstag und da durfte ich einen Vortrag halten und danach meine Modelle ausstellen an einem Messestand. Ja, das war mir eine große Ehre. Also da kann man schon mal vom Schreibtischstuhl fallen, wenn man so einen Anruf bekommt, weil, naja, das sind die Leute, die den Pluto rausgeworfen haben 2006, ja. Dass sie nur noch 8 Planeten haben und nicht mehr 9. Also darüber gibt es nichts mehr. Und in dem Zusammenhang meine Arbeit, ich habe mich einfach mal beworben auch bei der Deutschen Astronomischen Gesellschaft. Da kann man nicht so einfach Mitglied werden. Da muss man sich bewerben, man muss seine Arbeit vorstellen. Dann ist es gut, wenn man 2, 3 Leute kennt, die für einen bürgen. Das ist ein bisschen freimaurerisch, aber so ist es nun mal. Kann man nicht so eintreten wie ein Sportverein. Und nachher hatte ich 12 Bürgen, weil die von meiner Arbeit so begeistert waren. Und ja, das bin ich seit 2013 das einzige und erste blinde Mitglied der Deutschen Astronomischen Gesellschaft.
Würdest du sagen, Astronomie für Blinde, das ist also schon ein Themenbereich, der gut zugänglich sein kann?
Ich stelle mir die Astronomie, zumindest manche Bereiche, im Studium schwierig vor. Es ist höchst visuell, vor allem wenn es dann um Spektralanalysen, also wo man dann Sternenlicht auffächert, zerlegt in die verschiedenen Farben, um es zu analysieren, zum Beispiel aus was besteht ein Stern. Da hat jeder Stern so seinen eigenen Fingerabdruck. Solche Dinge sind für Blinde erstmal schwierig, aber mit der heutigen Technologie, 3D-Druck, sonstige taktile Ausdrucke, wenn man da ein bisschen Unterstützung hat, sagen wir mal, durch so ein Institut, an dem ich arbeite, dann könnte es gehen, denn die Mathematik und alles, was dazugehört, die hat man ja in anderen Fächern auch, in Physik oder Informatik und ja, und die Chemie geht eigentlich, das ist nicht so wild, die Astronomie. Also ein Astronom hat mal gesagt, ein Stern funktioniert einfach wie eine Eintagsfliege. Da hat er auch in gewisser Weise recht. Also ich kenne keinen Blinden, der Astronomie studiert hat, kenne aber Blinde, habe ich kennengelernt auch bei dem Inklusionstag, bei der IAU, kenne aber blinde Astronominnen, die im Laufe ihrer Karriere, zum Beispiel durch Diabetes, erblindet sind. Und dann wird es nämlich an dem Punkt spannend und ein weiterer Beweis dafür, dass die Astronomie inklusiv ist. Aus den meisten anderen Berufen fliegst du, wenn du so eine einschneidende Einschränkung erlebst, fliegst du raus oder kannst es einfach nicht mehr machen. Also wie gesagt, fliegst du raus, also das soll nicht so negativ sein, aber es gibt halt 100.000 Gründe, warum es dann nicht mehr geht. Und bei der Astronomie ist es eben anders. Du machst einfach weiter. Du hörst halt auf mit der Sternbeobachtung, aber gehst dann auf die Radioastronomie oder zum Beispiel Wanda Diaz, die ich da kennengelernt habe, arbeitet an den großen Sternwarten in Chile und so. Und die hat sich eben Software geschrieben und so, mit der sie dann in den Daten akustisch auf Suche geht und auch Dinge findet. Also zum Beispiel interessante Ausbrüche von Strahlen und sowas. Sie erkundet das jetzt akustisch und es funktioniert. Das ist Inklusion, die Astronomie. Du machst einfach weiter.
Total schön. Dieser inklusive Gedanke, der war mir genau bei Astronomie überhaupt nie bewusst, weil man eigentlich in erster Linie an die Sternbeobachtung denkt und nicht an alles andere, was eigentlich zugänglich sein kann. Finde ich total schön und spannend und ist ein total neues Thema für mich. Ja, du begeisterst mich jetzt gerade durch deine Erzählungen, was da alles so möglich ist.
Ja, oder auch jetzt aktuell zum Beispiel, jetzt wo dieses Interview entsteht, 12. August, da haben wir das Sternschnuppenmaximum der Perseiden, des Perseidenstroms, das ist jedes Jahr. Und diese Sternschnuppen, wenn man ein bisschen Funkausrüstung hat, kann man tatsächlich mit einem kleinen bisschen Technik, kann man die hören. Die knattern dann so.
Oh.
Und ich werde dann im Anschluss an dieses Interview, werde ich hier für die Gäste, wir gehen dann hoch zur Hütte, werde ich ein bisschen was über Sonnensystem, über Kometen und dann eben auch über Sternschnuppenströme erzählen. Und ja, ich habe ja auch mittlerweile einen sehr, sehr großen deutschsprachigen Blog. Der heißt Blind Nerd, also blind und dann nerd.de. Wissenschaft und Technik blind erleben. Und da sind jetzt auch schon über 350 Artikel drauf, wo ich genau auch so zu solchen Themen Bezug nehme. Astronomische Themen, aber dann kommen auch solche Themen, so ganz einfache, so einfache Haushaltsphysik, zum Beispiel letztes Jahr das Thema Thermoskanne, ne? Und ruckzuck war man denn Thermoskanne, okay, die halten warm oder kalt und dann wie funktioniert es aber denn? Im Grunde genommen ist das Weltall durch sein Vakuum ja auch eine große Thermoskanne und trotzdem empfangen wir die Sonnenstrahlung. Ja, und dann kommt man von Fragen des Haushalts in den Kosmos hinein.
Alles ist miteinander verbunden, irgendwie.
Genau.
Total spannend. Ich könnte jetzt ewig mit dir jetzt mich hier noch unterhalten. Ich glaube, je mehr man erfährt, desto mehr Fragen kommen und desto mehr interessiert man sich für das Thema. Möchtest du uns noch etwas Spezielles erzählen, welches Thema dich selbst besonders interessiert?
Also mich fasziniert halt einfach neben der ganzen Physik oder so. Ich meine, es gibt ja da auch viel Mathematik und so, die verstehe ich aber auch nur im Ansatz. Mein Mathematikstudium ist so lange her, das habe ich vergessen. Aber was ich halt wirklich interessant finde an der Astronomie auch, das ist wirklich dieses Ganzheitliche. Ne? Zum Beispiel solche Sachen wie die internationale Raumstation. Wir haben diesen unsäglichen Krieg in Europa zum Beispiel und andere Konflikte. Aber auf der Raumstation beweist die Menschheit, das sind 130 Länder, haben da Versuche drauf. Und da arbeiten dann die Russen mit den Amerikanern und mit den Chinesen und mit den Japanern zusammen. Und es funktioniert da oben. Also von dem aus gesehen ist die Astronomie ein Zeichen des Friedens im Hinblick auf die internationale Raumstation. Und das gibt Hoffnung für, wenn wir große Probleme, globale Probleme angehen wollen als Menschheit, dass wir das durchaus können. Weil sonst wäre so eine Raumstation auch nicht möglich. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und was mich halt auch immer wieder fasziniert, vor allem die in der Astronomie, dass sie so fair ist. Also im Hinblick darauf, gehe sehr gerne auch an Brennpunktschulen mit Jugendlichen, die halt nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und wenn ich mit denen dann einen Nachmittag Astronomie mache, dann sind die erstmal alle gleich. Ja? Also dann haben so Benachteiligungen, Migrationshintergründe, sonstige Behinderungen einfach Pause für einen Nachmittag in der Astronomie. Und das gibt auch Frieden und Ruhe. Ich habe es schon erlebt, wenn die Lehrer sagen, ja, du kannst das geht mit den Kindern nicht, die haben ADHS, sind viel zu unruhig. Und dann bist du mit diesen Kindern zusammen? Dann merke ich, aha, das merkst du jetzt ziemlich schnell, okay, wir haben 2, 3 Zampanos. Die hole ich dann vor und sage so, du teilst die Modelle aus, du sammelst sie wieder ein und du darfst die Geräusche an den Laptop bedienen. Und dann ist Ruhe in der Kiste. Und es funktioniert. Und die Kinder haben dann genau das bekommen, wonach sie sich so sehnen, nämlich eine Aufgabe und das Gefühl, gebraucht zu werden, wichtig zu sein. Und das sind Dinge, für die lohnt es sich, das zu machen auch. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ja, damit kann man auch mal in seinen Teil seines Ruhestands zubringen dann später.
Ah, das kann ich mir gut vorstellen, weil es gibt immer viele Fragen und viele Themen und viele Kinder, ja, mit denen man sich beschäftigen kann. Gerhard, das ist alles total faszinierend, was du hier beschreibst. Einmal das ganze Thema von der Astronomie, aber auch das, was du in deiner Arbeit machst und wie du dich mit diesem Thema auch in die Gesellschaft einbringst und Kindern das vermittelst. Ich möchte mich jetzt für dieses Interview bei dir bedanken.
Ja, ich bedanke mich auch. Es war mir eine große Ehre, vor allem im Urlaub hat man Zeit für solche Dinge.
Ja, schön.
Und ich mache das gerne, ich bin hier gerne. Das ist meine Mission und meine Passion auch. Und ja, ich freue mich auch, dass ich das machen kann und vor allem, dass ich da so eine Nische gefunden habe, die nicht so nur so typische Blindenthemen abdeckt. Und vor allem, wo mir niemand so richtig reinpfuschen kann, weil eigentlich nur ich das kann.
Das ist total schön.
Und ja, war mir eine große Ehre. Vielen Dank und ich bin schon auf die Folge gespannt. Natürlich habe ich den Podcast gleich abonniert.
Ah, sehr schön. Dann haben wir dich jetzt auch unter unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja.
Danke noch einmal, Gerhard, für dieses sehr spannende Interview und viel Freude noch weiterhin mit der Astronomie und ja, in den Begegnungen mit den Menschen, wenn du dich zu ihnen begibst mit diesem Thema.
Ja,
Dankeschön. Vielen Dank.
Kinderzeit.
Guten Morgen allerseits. Ich bin Aurora, das Wochenende im Blindenzentrum mit Juan Ruiz, einem weltweit renommierten Blindentrainer für Orientierung und Mobilität. Am Freitag, dem 3. Oktober, fand ein 2-stündiges Informationstreffen für die Eltern statt, während am Samstag, dem 4. und Sonntag, dem 5. Oktober, jeweils 2-stündige Einzelstunden für jede Person abgehalten wurden. Insgesamt nahmen an diesem Projekt 8 blinde und sehbehinderte Personen teil, darunter 6 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren sowie 2 junge Frauen im Alter von 20 Jahren. Während dieser Treffen hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, erste Erfahrungen mit dem Klicksonar zu machen, einer Technik, bei der man mit dem Mund Geräusche erzeugt und sie hört, wie diese von bestimmten Objekten oder sogar Gebäuden reflektiert werden. Durch die Analyse des Echos kann man die Richtung, Entfernung und Größe der Umgebung bestimmen. Jetzt überlasse ich euch den Worten, die Juan uns an diesem Wochenende geschenkt hat.
Hallo, mein Name ist Juan Ruiz. Ich bin von Geburt blind und ich bin da in Bolzano zum Unterrichten Klicksonar und Orientierungs- und Mobilität. Ich bin die einzige blinde Orientierungs- und Mobilitätslehrer, das ich kenne in Europa. Und ich benutze viele Strategien, zum Beispiel Echolokalisation oder Klicksonar. Und ich bringe bei die Kinder alles, was die wahrnehmen können und viele Geräusche zum Hören und zum Eigenordnung und zum Umgehen mit der Welt, zum Entdecken. Und weil jede Umgebung, wo man ist, klingt ganz anders, abhängig vom das Bau, abhängig von was da ist, abhängig von die Dimensionen von Umgebungen und so wie wir jetzt das unterwegs hören, eben unterwegs und man hört jedes Mal, wann man woanders hingeht, das klingt ganz anders. Und ich unterrichte einfach in fremde Umgebung, weil ich denke, viele Leute lernen mehrere, wenn die in fremde Umgebung sind, weil das Gehirn ist ein bisschen mehrere, wie sagen wir, alert. Ich habe immer Spaß mit den Kindern, einfach entdecken und zum Schauen, wie das Welt strukturiert ist. Ja, und ich freue mich mit allen, die Leute, die in Bolzano, dass ich mitgearbeitet habe. Wir haben viel Spaß gehabt und versuche ich auch die Orientierung und Mobilitätskraft und die Frühförderungskraft auch ein bisschen was beizubringen, wie eine Blinde wahrnehmen kann.
Lebensbilder.
Interview in der Föhraner Dorfzeitung Furkel zum Thema mit anderen Sinnen sehen. 5 Sinne hat der Mensch. Einschränkungen hat die eine oder der andere von uns schon vorübergehend erlebt. Was es aber bedeutet, auf einen bestimmten Sinn zu verzichten, wissen nur die wenigsten. Die Furkel hat dazu mit Betroffenen in Föhrern gesprochen, deren Sehvermögen teilweise bzw. zur Gänze eingeschränkt ist. Theresia Kröss ist seit 26 Jahren sehbehindert und mittlerweile über 90 Jahre alt. Der Grund ist wie so oft eine Makuladegeneration. Die genaue Ursache für die Degeneration derselben ist jedoch unbekannt. Grund könnte eine Durchblutungsstörung sein. Eine 100%ige Diagnose konnte aber nie gestellt werden. Theresia ist auf einem Auge komplett blind. Auf dem anderen ist noch ein Sehvermögen von 5% vorhanden. Wie fing die Erblindung an? Beim ersten Auge fing die Erblindung eher schleichend an. Es fiel mir dort nicht so sehr auf, weil ich ja auf dem anderen Auge noch gut sah. Beim zweiten Auge ging der Blindung dann relativ schnell vonstatten. Auf dem linken Auge kann ich noch Tag und Nacht erkennen. Auf dem rechten Auge ist das Sehvermögen bei 5%. Was war die Ursache für die Erblindung? Beim ersten Auge erklärte mir die Ärztin, dass hinter dem Auge alles zerstört sei, man wisse aber nicht wieso. Auch die weiteren Diagnosen blieben vage. Es wurde nicht schlechter, aber auch nicht besser. Beim zweiten Auge sagte der Arzt, ich würde nicht vollständig erblinden, aber sehen würde ich nicht mehr viel. Und das erste, was mir in den Sinn und von den Lippen kam, wie, ich sehe meine Kinder und Enkelkinder nie wieder. Es war ein tiefer Schock. Ich fiel in ein seelisches Loch mit dem Resultat, dass ich mich nicht mehr unter Leute traute, bis mir mein Mann ins Gewissen redete. Er animierte mich dazu, wieder das Haus zu verlassen und unter Leute zu gehen. Meine Familie half mir sehr in dieser Zeit. Dies alles passierte, nachdem auch das zweite Auge erblindete. Allerdings konnte das Sehvermögen desselben durch Gabe von Vitaminen und Cortison leicht verbessert werden. Dieses restliche Sehvermögen blieb auch über 25 Jahre erhalten. Erst heuer hat es sich leider ziemlich verschlechtert. Wie bist du, beziehungsweise ist dein Umfeld, Familie, mit der Diagnose umgegangen? Die Familie half und hilft mir auch heute noch sehr weiter. Auch mit Hilfe der Familie realisierte ich, dass ich mich nicht nur meinem Schicksal ergeben muss, sondern dass ich selbst dazu beitragen muss, das Beste aus meinem Handicap zu machen. Eine große Hilfe und Unterstützung war das Blindenzentrum. Welches sind die Probleme und Herausforderungen im Alltag? Als mir bewusst wurde, dass ich mit der Blindheit leben musste, änderte sich mein Alltagsleben. Aber zugleich regte sich in mir eine Art Überlebenswille, eine Resilienz. Ich dachte, eine Kleinigkeit sehe ich noch. Einiges werde ich im Umgang mit der Krankheit erlernen Und außerdem habe ich noch zwei Hände, mit denen ich greifen kann. Ich trat die Flucht nach vorne an, begriff, dass ich die Blindheit akzeptieren musste und statt Jammern mich aktiv an der Bewältigung des neuen Alltags beteiligen musste. Natürlich treten Probleme im Alltag auf. Man kann zum Beispiel nicht mehr lesen. Man darf sich nicht scheuen, andere Menschen um Hilfe zu fragen oder Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Lupe verwenden. Was besonders schlimm war und ist, dass man Leute nur mehr an der Stimme erkennen kann. Es ging ein Stück weit Mobilität verloren. Das war auch schlimm. Ich war es ja gewohnt, mit dem Auto zu fahren. Dies fiel natürlich sofort weg. Aber bis vor 2 Jahren konnte ich immerhin noch mit dem Bus fahren. Welche Unterstützung erfährst du vom Südtiroler Gesundheitsbetrieb und Blindenzentrum? Sowie im Austausch mit Menschen, die dasselbe Schicksal tragen? Sehr große medizinische Hilfe erfuhr ich stets von den Ärzten. Sie suchten bei Problemen immer wieder nach Lösungen. Ich hatte oft große Schmerzen, weil Blut ins Auge gelangte und sich entzündete. Die Ärzte experimentierten immer so lange, bis sie mir helfen konnten. Aber natürlich ist das Blindenzentrum eine große Hilfe. Dieses unterstützt Betroffene mit Hilfsmitteln wie Computer, Lupe, Geräte, um Fotos anzuschauen und ein bisschen zu lesen. Wagen, Messbänder, Rechner und Handys, die sprechen. Aber sie bieten auch Kurse wie Bastel- oder Töpferkurse oder Kurse, um Geld zu erkennen. Und natürlich lernt man bei diesen Kursen auch Leidensgenossen kennen, mit denen man sich austauschen und Gesellschaft pflegen kann. Das Blindenzentrum hilft mir sehr weiter, deshalb bin ich auch dort gerne. Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen für dich selbst, für andere Betroffene, aber auch für gesunde Mitmenschen. Ich wünsche mir, dass die verbliebene Sehkraft so lange wie möglich erhalten bleibt, dass ich meine Familie zumindest ansatzweise noch sehen kann. Weiters wäre es schön, wenn ich noch lange unter die Leute gehen kann, dass ich noch mit anderen Leuten reden kann und einfach gesund bleibe. Vorher, nachher? Was erlebst du heute bewusster? Ich lebe schon anders als vor der Erblindung. Wichtig ist meines Erachtens, dass man sich nicht seinem Schicksal ergibt, sondern das Leben aktiv in die Hand nimmt. Es heißt immer, wenn ein Sinn ausfällt, werden andere Sinne geschärft. Kannst du das bestätigen, beziehungsweise, wenn ja, welche und wie nutzt du die geschärften Sinne? Man muss sich das Leben anders einteilen. Man muss sich mehr auf andere Sinne, vor allem den Hörsinn, verlassen. Man muss mehr horchen als reden, aber auch sehr gut riechen und natürlich tasten lernen. Diese Sinne haben sich schon geschärft. Auch das Merkvermögen hat sich sehr ausgeprägt. Wenn ich etwas irgendwo hinlege, muss ich mir zwangsweise merken, wo ich es hingelegt habe. Man muss sich auf alle Fälle auf den Ausfall des Sinnes einstellen. Danke für das Gespräch.
Vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
Grüß euch, da ist die Annemarie. Kleiner Beitrag jetzt für unsere Bergwanderwoche. Die Bergwanderwoche, organisiert vom Blinden- und Sehbehindertenverband, hat heuer in Truden stattgefunden, und zwar die erste Septemberwoche. Unsere 19 wanderfreudige Teilnehmer, die sind aus ganz Südtirol vertreten, und wir haben miteinander recht nette Wanderungen gemacht. Im ersten Tag haben wir eine Rundwanderung gemacht, von da zu Fuß gestartet, auf dem Cislon. Das ist der Hausberg da für Truden. Wir sind da in leichten Umstieg durch den Wald eben. Wir haben viele Herbstzeitlosen, was wir gesehen haben, Viecher auf die Waden hat man gehört, durch den Wald, beim Jägerkreuz vorbei, ein Moos, und noch in Form von einer Rundwanderung sind wir wieder durch den gemischten Wald eben und auch ein bisschen herausfordernd im Abstieg wieder nach Truden zurückkommen. Im zweiten Tag hat unsere Wanderführerin, die Anni, die was uns durch die ganze Woche recht gewissenhaft, sorgfältig mit Unterstützung und Planung eben begleitet hat, schon einen Überblick gehabt, wie in unserer Gruppe eben einfach die verschiedenen Voraussetzungen sein. Voraussetzungen jetzt meine rein für die Kondition. Es gibt ja die Möglichkeit eben, dass jeder sich Tag für Tag entscheiden kann, binnen einer kürzeren beziehungsweise der längeren Wanderung mitzumachen eben, wovon allem geschaut ist geworden, dass die Wanderungen ins irgendwann einmal wieder zusammenführen, entweder eben beim Mittagessen oder auf dem Heimweg oder dass man in der Früh ein gemeinsames Stück miteinander gewandert ist eben. Der zweite Tag jedenfalls ist unser Tagesziel die Ebene Rast gewesen. Die Ebene Rast ist wieder von da aus startend eben durch die Mischwälder gegangen eben. Da gibt es Hochmoore. Bei den Hochmooren, die lassen recht schön sein, optisch das Wasser mit Pflanzen bewachsen, zum Teil auch verlandet, sind wir weitergewandert durch die Lärchenwiesen. Sehr angenehm, genehmes Gehen eben auf dem Boden eben und sind noch oberhalb Altrei am Sportplatz eben bei der Ebene Rast zum Mittag eingekehrt eben. Inzwischen haben Begleiter von uns dafür schon gesorgt gehabt in der Früh, dass Möglichkeit ist, weil ja letztes Wetter für Aftermittag im Programm gewesen ist, dass eben einfach eine Möglichkeit ist, die Gruppe wieder zusammen anzuholen. Effektiv nach dem Mittagessen, weil die erstens Lokal verlassen haben, sind schon die großen Tropfen daherkommen. Wir sind aber drückend bei uns da im Hotel gelandet und haben unsere Anni hat vorgemerkt gehabt im Naturparkhaus, wie gesagt, eben wissend, dass halt das Wetter ins Regenwetter halt für den Aftermittag beschert, haben wir noch im Naturparkhaus einfach miteinander ein bisschen eine Einführung über die Geologie gekriegt, eben, die was uns hilfreich ist gewesen für den nächsten Tag und für die Wanderung durch den Blätterbach. Und ja, die Mühle haben wir gesehen, sämtliche Gerätschaften aus früherer Zeit, die was eben einige von uns wirklich wieder vom Ertasten und so, hat wieder glatt die Kindheit neu erleben oder halt hat Erinnerungen aus der Kindheit geweckt. Was ganz schön ist gewesen im Naturparkhaus, eben da ist alleweil eine Gruppe, während dass wir geführt sind geworden, wegen Senioren, die was ein Brot gebacken haben und einfach der Geruch vom Brot und die Verkostung und danach einfach eine herzliche, freudige Stimmung ist aufgekommen, weil eben ein Liedl ungestimmt ist geworden und das ist sehr stimmig, hat es in so einem Besuch im Naturparkhaus abgerundet. Wie gesagt, eben der Tag danach ist ganz der Blätterbachschlucht gewidmet gewesen. Unsere Andrea Gurndin, die was einmal im Blindenzentrum vor Jahren für längere Zeit im Haus gearbeitet hat, hat uns das organisiert. Schon im Vorfeld hat sie bewusst einen Begleiter bzw. einen Führer für die Wanderung, für die Führung ausgewählt gehabt. Wir sind herzlich empfangen worden im Naturparkhaus, wo nachher die Andrea mit uns einfach im ersten Moment durchs Museum gegangen ist, wo ins Tortoni mit seinem großen Wissen erklärt hat, eben über die Geologie, über Spuren der Dinosaurier, was eigentlich als großes Modell zusammen ist gewesen, Spuren, Fossilien und Abdrücke und eigentlich Magma oder beziehungsweise Wölbungen in den verschiedenen Erdschichten eben, was man als Reliefs ertasten umgekennt, hat uns nicht gleich von informativen Wissen, sondern hat uns das wirklich nochmal mehr für mich halt einfach für bleibende Erinnerungen hat das gesagt gegeben. Also so etwas bleibt mir einfach viel länger, wie etwas, was ich erzählt kriege. Wir sind noch losgestartet eben mit dem Toni, sind in die Schlucht abgestiegen. Es herrscht da eben, ist die Schlucht, wo wir abgestiegen sind, recht breit. Da ist vorwiegend eben für die 5 Erdschichten eben der Sandstein, was auch von der Witterung und so einfach im Laufe der Zeit eben auch eingespielt ist geworden. Wir sind noch alle weit tiefer und tiefer gestiegen in die Schlucht bis zum Bach. Und unten, was eben der Blätterbach freilegt, ist der Porphyr gewesen. Also ganz schnell eine kurze Übersicht über den Blätterbach. Die Schlucht eben, sie zieht sich von Weißhorn bis Auer, also eine Länge von ca. 8 Kilometer. Im tiefsten Ort eben ist sie bis zu 400 Meter tief. Aber da, wo wir begangen sind, also den Abschnitt, wo wir unten Bach noch mit dem Toni gewandert sind, das liegt wie ein offenes Buch. Sehr, sehr interessant für die Geologen, weil einfach die Erdschichten eben horizontal sehr gut erkennbar sein. Und da finden wir, oder ja, in der Schlucht, da liegt es wie ein offenes Buch, was 40 Millionen Jahre einfach offene Erdgeschichte eben oder Erdentstehung vor uns eben offenlegt.
Ja, ganz kurz zur Blätterbachschlucht. Die Blätterbachschlucht ist für die Wissenschaft ein wahres Eldorado. Die Geologen sagen gerne, es ist ein offenes Fenster in die Bergwelt. Und man kann in der Blätterbachschlucht lesen wie in einem offenen Buch, wegen der Aufschichtungen, die so intakt geblieben sind. Vor 2 Jahren habe ich einen Geologen in der Gruppe gehabt, der hat mir gesagt, du übertreibst nicht, wenn du sagst, ein offenes Buch. Ich würde sagen, der Blätterbach ist eine zu Stein gewordene Bibliothek. Der hat es noch ein bisschen gesteigert. Also für die Geologen und für die Paläontologen ist die Blätterbachschlucht wirklich eine Fundgrube, ein wahres Mekka. Bitte sehr.
Nachher, wie ist dir heute noch vorgekommen, mit der Gruppe da unterwegs zu sein?
Eine neue Erfahrung für mich, aber ich bin ganz begeistert und muss ein großes Lob aussprechen, wie ihr alle tapfer mitgegangen seid. Es ist nicht ganz einfach gewesen, heute unten halb über dem Wasser springen. Aber wir haben einen Brückenbauer dabei gehabt, unter anderem.
Nicht uninteressant ist die Schlucht, sie ist eine für die 5 weltweit interessantesten, wo man einfach die Erdentstehung eben so beobachten kann. Und weil eben da der Erdaufbau so beobachtet kann werden oder man hat da eine Schicht gefunden hat, die was Ähnlichkeit hat mit dem Marsaufbau, seien da auch Astronauten zur Ausbildung eben in den geologischen Bereich, wo sie sich einfach für ihre Mission im Weltall vorbereiten. Also das ist auch ganz interessant.
Ganz machen.
Wir haben da noch einen Abschnitt des Blätterbaches begangen, bis der Aufstieg vom Jägersteig ist. Dann sind wir noch wieder miteinander aufgewandert, nachdem wir unten durch die Schlucht hin, die etwas einmal tiefer und enger ist, einmal weiter, sämtliche Hürden überwunden haben, also über dem Wasser springen eben. Unsere Begleiter, Helfer, sind sehr fürsorglich gewesen und haben uns Steine ins Bachfeld gelegt, dass wir halt irgendwie die Begehung auch über dem Wasser mit trockenen Fußes auch hinter uns hingekriegt haben. Und zeitlich haben wir es eigentlich nicht mehr geschafft, obwohl eigentlich das Butterloch noch sehr interessante Fossilienablagerungen zur Schau bieten tat, aber es ist zeitlich nicht mehr so hingegangen, aber der Toni hat uns das eben unschaulich erklärt und danach sind wir alle miteinander, mit der Andrea Mient eben, haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht, eben logisch vom Menschlichen her, eben der Toni hat uns noch einen kurzen Überblick über Aldein eben zu den der Blätterbachschlucht kehrt eben. Und nach dem Mittagessen haben wir einfach noch für der Lahner Alb aus in einer kurzen Rundwanderung noch ein bisschen das Umfeld eben, sagen wir mal, trockenen Fußes und Weidenböden und Wald eben noch ein bisschen durchwandert. Da sind ein Haufen Schaf, was angewiesen sein, die sind vormittag bald mal angekommen sein, auf dem Besucherzentrum, auf dem Dach oben gewesen und haben das auch geweidet. Eben will ich auch noch dazu sagen, dass den Tag hat eben auch noch ein bisschen gekrönt oder wie es halt heint ist, eben, dass alles ein bisschen publik gemacht wird eben. Unsere Wirtin, da, weil wir beim Abendessen sein gewesen, hat uns schon empfangen und hat uns gesagt, eben, dass sie uns schon auf Instagram gesehen hat. Eben. Also unsere Führung durch das Blätterbach-Museum, eben, die haben das schon gepostet. Und also wie gesagt, wie schnell das geht und heutzutage eben, einfach die Vermittlung von Informationen und Nachher der Donnerstag, wo wir jetzt schon oft eingeschaut haben, Schwarz- und Weißhorn, die liegen nebeneinander und ein Gipfel, ein Höhepunkt in der Woche, ist einfach etwas Schönes. Für die, was mehr wandern, ist es wirklich eine Freude gewesen. Wir sind zum Morgen mit dem Auto gestartet, bis nach Oberadein, für Oberadein eben in einer Rundwanderung durch den Wald, neben Schwarzenbach zum Tal Ei, bis nach Jochgrimm. Für Jochgrimm ist da, zusammen sind wunderschöne Almen, die was mit Viecher bestückt sein. Wir haben Kühe gesehen, wir haben viele Rösser gesehen. Für Jochgrimm geht es noch einfach ein bisschen von der Aufstieg von Weißhorn und geschlängelt einfach in umfänglich ein bisschen längere, dann in kürzere Serpentinen, das Weißhorn erklommen, Weißhorn einfach die Kalkablagerung im und unsere viele haben das als Tagesziel gehabt und sind auch ganz stolz gewesen, auf dem Kreuz oben unkommen zu sein, eine Höhe von 2317 Meter, gekrönt bzw. belohnt sind wir geworden durch einen wunderschönen Wetter, durch einen 360 Grad Rundumblick.
Also wir stehen da auf dem Weißhorn und jetzt erklären, werde Ingrid erklären, was man rundum alles sieht.
Jetzt fange ich da bei Gummer an, weil ich verstanden bin. Also, sieht man mal schön in den Schafun, Noch kommen alle Schleeren, der Monte Pets. Immer, nachher kommen die Terminspitzen.
Rechts zu mir, oder?
Allem rechts, ja. Terminspitzen, Termintol, Kesselkogel, Rosengarten. Dann immer die Rosengartengruppe. Die Rotwand kennt auch jeder. Und dann zwischendrin schauen noch die Tofanes aus. Noch kommt der Latemar. Lassen wir um, sogar die Pisa-Hitzigmann. Im Vordergrund der Zanken. Die Pala-Gruppe hinten wieder ganz schön. Erst das Agnello-Gipfel, da wo man in Oberrecken drin, im Fleimstuhl drin Skifahrt. Und da hinten die ganze Lagerei-Gruppe haben keine weniger. Da sieht man sogar da drin, wo die in der wie heißt das drin, wo die Lift eingeht?
Ja, oi Predazzo. Ja, das ist Pampeago.
Ja, hinten drin.
Ja.
Machen wir die Kurve, wo wir uns kennen, auskennen.
Ja, nachher geht's.
Da haben wir Schwarzhorn.
Nachher geht's weiter, die Brenta-Gruppe. Und dann
haben da sieht schon davor noch, siehst du hinten die Bondone, sieht man ganz schön, die Paganella ganz schön. Und das ist schon der Carialto und das sind da die ganzen Bressanella, im Vordergrund die Mendel. Und dann kommen wir die Maranoberg.
Ultner und die Ultner.
Müssen wir aufsteigen, das sehen wir nicht mehr raus.
Hinter uns noch, da ist die Brenta, es sind auch ein paar Schneeberge oben. Ne? Und danach geht es weiter.
Haben das ist der Laugen da oben.
Haben wir die Ultnerberge mit dem Laugen, dahinter haben wir die Nordlach.
Und die Königspitze und, ja,
Zemedale, Königspitze und noch haben wir das Kreuz von Weißhorn und der Rotmerlein ist ganz schön weiß gestanden und dahinter ist der Rittner mal und der Mülten, der Tschöckelberg und nachher sieht man den ganzen Ritten. Ja, der Efinger, der Hirzer und die Berge sieht man auch.
Sieht sogar ein Ding in Tribulaun ganz hinten.
Ja, sieht man auch. Noch ist der ganze Hochplateau von Rittnerhorn bis um zu dem Ende von der Philanderer Alm.
Hinten schon die ganzen
Arten. Und dahinten sind die Stubaier noch. Und mehr kann ich jetzt noch lernen. Und
also wirklich einen 360 Grad Rundausblick auf die ganzen Berge, was da aufgezählt worden sind.
Noch sind wir zum Oben ein bisschen verblieben. Schön ist ja auch gewesen, dass ein paar von uns einen früheren Zivildiener oben begegnet haben. Die Gertrud, was schon die letzten paar Mal bei der Bergwanderwoche mit dabei ist gewesen, hat sich extra Zeit genommen mit ihrem Partner für Ulten kommend die Wanderung mitzumachen. Wir sind noch zurück eben von Weißhorn auf die Gurndinalm, wo uns die verdiente Mittagspause erwartet hat. Haben wir auf den Rest von der ganzen Truppe getroffen, die was eben zum Teil einen Teil des Abschnittes bis jetzt gemacht hat, zum Teil eine flachere Wanderung eben auf den schieren Waden oben hin. Und wir sind noch ein Mittagessen, den blauen Weg eben, der ist ein bisschen wurzelig gewesen, aber auf Waldboden hat uns wieder zurück nach Oberradein geführt, wo wir auch landwirtschaftsmäßig hingekriegt haben, dass die Bauern recht fleißig sein, dass die Felder gepflegt werden und auch ein Bauer ist gerade beim Heuau nehmen gewesen. Also ja, ganz fleißig eben und noch sind wir auch zurück und haben ins wohlverdient und ein Tal mit müden Beinen eben einfach noch ein bisschen in Tagesausklang genossen. Der Tagesausklang wird auch ganz verschieden gestaltet, also zwischen einfach miteinander sich persönlich austauschen, ein paar Teilnehmer, die was man noch nicht so gut kennt, eben, dass man einfach zusammen sich zusammensetzt, Schach spielen oder Karten spielen, sein auch beliebte Zeitvertreibe, was ihn einfach im Tag auch nochmal ganz harmonisch abrunden. Der Freitag ist schon wieder ein bisschen schlecht Wetter auf unserem Radar gewesen und dementsprechend hat logisch die Anni wieder eben entsprechend dem mit den ganzen Vorwanderungen, was sie im Koffer gehabt hat, wo sie schon Bescheid weiß, eben, wie die Routen sein, wie die Wege sein, wo die Einkehrmöglichkeiten sein, hat sie für den Freitag die Grabesalm ausgewählt. Eben die Grabesalm haben wir auch gemacht in Form einer Rundwanderung. Als erstes sind wir zum Morgen da mit den Autos gestartet nach Altrei. Altrei ist für mich Dorf eben, was recht harmonisch so schön zusammengefügt, eben nicht weit verstreut, eben so in einer Mulde zu sich ausdehnt, wunderschöne Gehöfte, sehr gepflegt eben. Zusammen sind wir auf dem Forstweg gewandert, eben, auch durch den Wald, zuerst durch Wiesen, eben, noch gemütlich durch den Waldweg. Eben. Und jedenfalls sind wir zur Mittagszeit auf die Alm hinkommen. Kurz vor der Alm sind die Pausa-Höfe. Das sind, Heinz, schauen Sie sich um, wie so Sommerresidenzen, es seien immer ein paar, immer eine fünfe, ein Teil mehr, ein Teil ein bisschen weniger gepflegt, so in einer Waldlichtung drin, sehr schön und unschaulich. Das seien sicher Höfe gewesen, was auch noch dazu mal noch hoch über dem Dorf sicher auch bewohnt sein gewesen, bewirtschaftet sein gewesen. Das Wetter nach dem Mittagessen hat es ins ein bisschen gedrängt. Wir sind aber nicht desto trotz eben über die Lärchenwiesen wieder zurückgewandert und haben in Form von einer Rundwanderung wieder von der anderen Seite ins Ziel Altrei umgesteuert. Auf dem Zurückwärtsmarsch haben wir, was mir ganz gut gefallen hat eben und was wir eigentlich schon im ersten Tag als Nachmittagsprogramm haben gehabt, eben bei der Kräuterhexe, die was in Altrojer Café erklärt hat und ins verschiedene Kostproben für die verschiedensten Produkte, die was aus der Lupinie gemacht werden können oder produziert werden, haben wir eben in dem Tag eben jetzt noch das Feld konkret noch betasten gekannt, eben wie die Pflanzen effektiv am Boden wachsen, eben gesehen, eben, dass sie noch Blütenstände haben, dass die Schoten noch drin sein und oben einfach das, was uns die Kräuterhexe, die Frau Angelika Gschnell, im ersten Aftermittag eben erklärt hat eben und zum Teil auch befühlen hat glatt eben, das haben wir jetzt da noch in der Natur auch noch gesehen. Der letzte Tag unserer Bergwanderwoche, in dem möchte ich einfach einmal nicht so außerheben als Wanderung, sondern einfach ein riesengroßes Danke an all unsere Begleitungen, die was ins Tag für Tag mit offenen Augen einfach viel erleben haben, glatt, was wir sich nicht mitgekriegt hätten, im Sinn für Beschreibungen, auch auf uns als Mensch eben, im Sinn einfach, dass es feins Miteinander ist gewesen, ob einfach dran aufeinander geschaut hat, im freundlichen Sinn eben, eine helfende Hand, eine Begleitung, ja, dass wir eben das überhaupt erleben haben gedurft. In dem Sinn einfach der letzte Tag auch nochmal ganz, ganz ein herzliches Vergelt's Gott für das Gelingen, fürs Vorbereiten und ganz, ganz ein riesengroßes Vergelt's Gott in unsere Begleitungen. nicht allein die Begleitungen, auch ein Segen, glaube ich, braucht es dazu, dass alles ein bisschen nach Plan ablaufen kann, dass unsere ganzen Erlebnisse und Begebenheiten einfach auch eine Fügung sein durch Gottes Hand, nochmal eine Einkehr in weißen Stein und ein Danke einfach in dem Sinn auch in unseren Herrgott. Eine Bitte weiterhin, dass einfach jeder für uns ein bisschen etwas mitnehmen möge, einen Segensgruß an all die aus, die was auf dem Sinn oder in der Form einfach in zur Bergwanderwoche ein bisschen miterleben, die was nicht mehr dabei sein können, die was oben gekannt, die was früher mehr dabei sein, werden eben einfach wirklich, wir haben eigentlich in Gedanken mitgenommen, wir haben in einem oder in anderen im Laufe der Woche öfters erwähnt. Und ja, für die, was es zeitlich nicht gegangen ist oder was, aus welchem Grund auch immer, vielleicht gibt es ein Wiedersehen mit Enk, mit de ein anderes Mal. Ich sage einfach Danke, bin froh, dass alles so gelungen ist und sicher einige für uns werden jetzt ihre ganz persönliche Stellungnahme abgeben. Wie gesagt, danke, wirklich danke nochmal, dass die Woche so gelungen ist. Sie ist zu schnell vorbeigegangen. Vielen Dank.
Also ich habe jetzt die Ehre, das dritte Jahr, die Wanderwoche ein bisschen zu gestalten. Und für mich ist es eine große Freude. Ich mache das richtig gern mit der Annemarie als Co-Pilotin, die mir mit Rat und Tat zur Seite steht, allem meine, die Fauxpas mich rechtzeitig warnt, dass ich keine Blödsinn mache. Und ja, und wir haben, also die Teilnehmer sind richtig gut drauf. Ich fühle mich wie in einer großen Familie und ich komme richtig gerne und mir macht das richtig Spaß. Und danke Ihnen alle für Ihren Frohsinn und für Ihre Heiterkeit. Das ist für mich auch ganz eine schöne Woche. Danke Ihnen alle.
Ich bin die Anni. Was ich eigentlich so über den Blätterbach, wo ich noch selber früher niemals war. Und ich muss sagen, mit Begeisterung, wie alle so über die Bachler gesprungen sind und übergekommen sind, das war für wirklich so aufregend und beeindruckend. Mehr möchte ich nicht sagen. Mir hat das der Tag am meisten gefallen, weil das war für mich, was ich noch nie gesehen habe.
Ich bin der Carlo Nicolodi, bin jetzt das dritte Jahr dabei. Und ich muss sagen, das ist schon immer eine sehr unterhaltsame Woche. Ich bin als Begleiter dabei. Und es ist sehr interessant. Die Gruppe ist ziemlich homogen. Die Gruppengröße passt an. Die Begleiter sind sehr interessante Leute. Die Sehbehinderten sowieso, weil man hat neue Erfahrungen, macht man neue Erfahrungen. Die sind sehr interessiert, überhaupt die Wanderungen zu machen. Und man kommt bei allem in Platzeln hin. So wie heuer sind wir in Altrei und in Truden, da kommt man nicht so leicht hin. Und die ergeben sich ganz gut von der Wanderung. Die Wanderungen werden super organisiert, im Sinne, dass wenn auch Gehschwächere sein, noch durch die Autolen kann man sie wieder ein bisschen holen. Und man kann ein bisschen längere Tour machen. Sie sind abwechslungsreich. Es gibt einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C, einen Plan D. Wenn man von der Wanderung zurückkommt, dann gibt es meistens noch ein bisschen etwas anzuschauen oder ein kleines Museum, was die lokale Geschichte sagt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine tolle Woche. Ich bin sehr zufrieden, dabei zu sein. Und wenn die Notwendigkeit besteht, werde ich das nächste Jahr um derzeit wieder eine Woche dabei sein. Danke.
Ich bin der Roland. Ich bin das zweite Mal mit dabei. Mir freut das sehr. Es ist eine wunderbare Gruppe, halt sehr gut zusammen. Und man kann viel lernen, daraus lernen. Und da helfen die Non-Videnti und die Führer ganz schön zusammen. Sie sind jeder für jeder da und du kannst das auch sehr weitergeben. Und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre mit dabei sein darf und dass es allen gut geht und dass wir immer schöne Erlebnisse und Schönes für beide Seiten, das heißt für die Sehenden und auch für die Nichtsehenden, gut geht. Okay, danke schön.
Ich bin die Helga Baumgartner, ich bin das erste Mal dabei. Ich habe die Barbara begleiten dürfen und ich muss sagen, ich bin total begeistert von allen Teilnehmerinnen, die eine super Leistung hingelegt haben. Also die erste Wanderung war schon ein extrem steiler Weg, euwärzig, und die sind alle gegangen wie die Rehchen. Also ich bin einfach überwältigt gewesen, weil ich mir gedacht habe, da ist die ganze Woche lang Forstwege zu gehen, mehr ist nicht drinnen, und ich bin wirklich beeindruckt, wie die Leute gehen. Es waren alles voll nette Leute. Wir haben ein totales Glück gehabt mit dem Wetter. Und es war eine ganz homogene Gruppe. Es ist die Möglichkeit gewesen, für jeden sich zu verwirklichen. Jeder hat ein bisschen können sich ausprobieren. Und auch die, was sich nicht so viel getraut haben, haben die Möglichkeit gehabt, zurückzugehen. Also ich finde, das ist alles recht fein gewesen, und ich möchte mich umgekehrt wieder bedanken bei euch, weil ihr noch ganz viel lernt durch euch, und es war wirklich eine ganz feine Zeit. Danke.
Also ich bin die Barbara, ich bin heuer wieder einmal mitgefahren, seit 7 Jahren wieder, und ich habe mich das Mal wirklich sehr wohl gefühlt. Ich habe mich entscheiden, ob ich jetzt schwierige Wege gehen oder weniger schwierige, und die Herausforderung wieder auf die Probe stellen. Und dann das Glück gehabt, die Helga mit mir zu haben und im Galetto und alle, die mir geholfen haben, dass ich das eben wieder schaffe und das Vertrauen wieder habe, um wieder die Sicherheit zu kriegen, um Wanderwege mit Klappen oder sonst irgendwas zu überwinden. Herzlichen Dank, und ich bin gern das nächste Jahr wieder dabei.
Was hat dir vielleicht besonders gut gefallen, Barbara, im Programm für die Woche, was wir gemacht haben?
Also was mir besonders gefallen hat, wir sind da in Dings gewesen, bei Morellweibele. Und zwar ist das eine Kräuterhexe, was uns viel erzählt hat, was sie also macht, von Brot bis die Kräutersammlung und auch die ganzen Sachen, was sie so an Kräuter sammelt, und auch die Person an sich, wie sie das so macht oder so. Ja.
Also ich bin die Gabi, ich bin jetzt die letzten 4-5 Mal mit dabei gewesen bei der Wanderwoche. Früher habe ich nicht so das Wandern noch für mich entdeckt gehabt. Was besonders bei der Woche war, dass wir eigentlich neben die einzelnen Wanderungen ganz viel auch von der Gegend einfach sonst kennengelernt haben. Und das ist auch ganz interessant, einfach nicht gleich Höhenmeter und Gehzeit und so, sondern einfach wirklich eine Gegend ganzheitlich ein bisschen kennenzulernen. Das war eigentlich so das Besondere von mir aus gesehen bei der Woche. Und sowieso die nette Gruppe und die gute Stimmung in der Gruppe. Mhm.
Ja, hallo, ich bin die Karin, ich bin die Mama von Fritz und von der Greta. Und wir sind schon ganz oft mitgegangen, und eigentlich ist jedes Mal wird es schöner. Wir kommen vier, es steigert sich allem. Und ja, super, insgesamt ganz gut. Und passt.
Ich bin der Fritz und mir gefallen die Blätterbachschlucht.
Io sono Manuel, mi sono unito per la prima volta questa settimana di escursioni e ho fatto per la prima volta la mia prima cima di una montagna, non ho mai stato in cima, ho solo fatto sentieri normali intorno al bosco, sulla cresta della montagna. È stato molto emozionante, ringrazio molto per questa opportunità.
Also ich bin der Nico und ich bin allem ein bisschen verantwortlich umzustoßen die Wochen und dann ans Gasthaus gefunden, das Hotel gefunden und so. Alles andere hat nachher die Anni gemacht mit der Anne-Marie und das ist halt immer super. Also ich kann leider loben, wir haben auch wieder neue Begleiter heuer mit. Und die Gemeinschaft und eben so viele liebe Leute als Begleiter mitzuhaben, ist super. Vom Ort her ist es immer ganz gut gewählt, weil wir in der Nordton nicht so gewesen sein. Truden selber, so an jedem gesagt, muss man in Haus hingehen, damit man im Fuß eben aufstellen kann. Aber die anderen sehen es vielleicht nicht so viel, aber für mich war es fast. Aber die Wanderungen waren super. Und ich bin froh, dass Sie dabei könnten sein.
Also, was ich noch gewählt dann sagen, ist, dass wir ja nicht allein Wanderungen gemacht haben, sondern wie gesagt haben, wir waren bei den Morellweibeln. Und dann sind wir auch mal gekannt, noch in ein Naturkundemuseum hingehen. Einfach also eine Alternative. Und dann haben wir gesehen, wie sie Brot backen und in der Mühle sind wir gewesen und von Truden. Und wenn wir beim Blätterbachmuseum, wenn wir auch nicht eingegangen sind, haben wir auch die Möglichkeit gehabt zu sehen, was da mit dem Blätterbach alles, wie viele Schichten da waren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall finde ich das auch gut, dass man ein bisschen Kultur mitkriegt.
Die Gemeinde Truden befindet sich im Süden Südtirols und erstreckt sich über den bewaldeten Höhenzug, der das Ätschtal vom Flaimstal trennt und zu den Flaimstaler Alpen gezählt wird. Große Teile des Gemeindegebiets mit einer Gesamtfläche von 20,70 Quadratkilometer sind im Naturpark Trudener Horn unter Schutz gestellt. Der Hauptort Truden liegt zwischen 1090 bis 1180 Metern, also das Unterdorf vom Oberdorf, gibt so einen großen Höhenunterschied, liegt am oberen Ausgang des Mühlentales auf einem südexponierten Sattel, der westlich vom Bergrücken des Cislon überragt wird. Ebenfalls zur Gemeinde zählen die Fraktionen Mühlen am Trudner Bach und etwas südwestlich vom Hauptort, ein Teil von Kaltenbrunn, etwas nordöstlich, sowie im äußersten Osten San Lugano, am San Lugano-Sattel, einem Übergang vom Ätschtal ins Flaimstal. Im Süden steigt das Gelände zum Trudner Horn 1781 Meter an, dessen Gipfel jedoch knapp außerhalb des Gemeindegebietes liegt. Im Westen und Norden grenzt Truden an die Südtiroler Nachbargemeinden Montan und Aldein. Im Osten und Süden stößt die Gemeinde teils an Ville di Fiemme und Capriana im Trentino, teils an Altrei, die einzige Südtiroler Gemeinde im Flaimstal. Schon in der Zeit Graf Meinhards II. Von Tirol-Gürz erscheint die Gemeinschaft Truden im Jahr 1289 als eigenständig handelnde Ortsgemeinschaft mit eigenen Vorständen. 1464 behaupteten sie ihre Weiderechte im Raum Kastelfeder und Montan erfolgreich gegen die Ansprüche der Talbewohner. Die geografische Zugehörigkeit Trudens zum Flaimstal kommt noch 1362 in der Ortsangabe Trudena im Valle Flemis zum Ausdruck. Truden gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zur Grafschaft Tirol und damit zu Österreich-Ungarn. Mit dem Vertrag von Saint-Germain kam Truden 1920 zusammen mit Südtirol zu Italien. 1926 wurde das bis dato eigenständige San Lugano eingemeindet. Als 1927 die beiden Provinzen Bozen und Trient entstanden, wurde Truden wie auch einige andere umliegenden Gemeinden in der mehrheitlich italienischsprachigen Provinz zugeschlagen. Erst 1948 wurde Truden in die Provinz Bozen bzw. Südtirol eingegliedert. Kirchlich seit jeher der Diözese Trient zugehörig, wechselte Truden 1964 mit dem gesamten ehemaligen deutschen Anteil zur Diözese Bozen-Brixen, der Naturpark Trudner Horn. Der Naturpark Trudner Horn liegt zwischen dem Edstall und dem Fleinpstal im Cembratal im Trentino. Sein niedrigster Punkt liegt nahe der Salurner Klause auf 225 Meter Höhe. Der höchste Punkt ist das namengebende Trudner Horn. Es ist 1781 Meter hoch. Damit ist das Schutzgebiet rund um das Trudner Horn der einzige Südtiroler Naturpark, der unterhalb der alpinen Stufe bei 2000 Meter bleibt. Die Geologie des Naturparks ist bestimmt durch zwei verschiedene Gesteinsarten. Zum einen ist es der braune Quarzporphyr. Er ist hart und wasserundurchlässig. Der darüberliegende weiße Dolomitkalk ist hingegen wasserdurchlässig. In der Vergangenheit wurde durch den Bruch einer Gebirgsscholle der Porphyr angehoben. Sichtbar wird dies nordöstlich des Naturparks, wo der Dolomit des Weißhorns, 2317 Meter, neben dem Porphyr des Schwarzhorns, 2439 Meter, liegt. Dies hat auch Folgen für die Vegetation. In den Porphyrflächen hat die Eiszeit Mulden gegraben. In ihnen sammelt sich Wasser und bildet Moore. Die Dolomitflächen dagegen lassen das Wasser durch und verkarsten. Hier findet man eher Trockenrasen. Eine typische Vertreterin der Tierwelt ist die bläulich schimmernde Smaragdeidechse. Nachts erfüllt das Zirpen der wärmeliebenden Singzikaden die Luft und tagsüber ist in den Wäldern das Klopfen der Spechte zu hören. Eindrucksvolle Naturdenkmäler sind die bis zu 40 Meter hohen Tannen und Fichten, die ab einer Höhe von etwa 1000 Metern den Buchen- und Ahornwald ablösen. Seit Jahrtausenden führen wichtige Handelswege durch Südtirols Süden. St. Florian bei Laag und besonders das im 11. und 12. Jahrhundert gegründete Straßenhospiz Klösterle war ein Hauptverkehrspunkt zwischen Mittel- und Südeuropa. Eine Seitenstraße der ehemaligen Handelsroute führte auch vom Fleimstal über den sanften Trudner Sattel ins Edstall. Im 14. Jahrhundert war die Säumerei noch so weit verbreitet, dass es in Truden nicht weniger als 5 Notare gab. Die Wichtigkeit dieser Rute nahm spätestens dann ab, als Anfang des 20. Jahrhunderts von Auer über Montan ins Fleimstal eine Bahn für Personen- und Gütertransport realisiert wurde. Trotz positiver Bilanzen fuhr die Fleimstalbahn im Januar 1963 zum letzten Mal und Busse übernahmen den Personentransport.
Wir sind nun schon am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Ich hoffe, dass für jeden von euch etwas dabei war und wir freuen uns jetzt schon auf alle Beiträge von euch, die uns für den nächsten Hörbrief im Dezember erreichen werden. Bei dir, Magdalena, möchte ich mich noch ganz herzlich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit bedanken und ich wünsche dir ein gutes Weiterkommen bei deinem Studium. Nun verabschiede ich mich von euch allen. Bis zum nächsten Mal. Magdalena, Katrin und Veronika.